Herzlich willkommen zu Inbindung, dein christlicher Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Unsere Vision ist es, Familien in eine tiefe Verbindung zu ihrem Kind, sich selbst und Gott zu führen. Wir unterstützen dich dabei mit unserem Expertenwissen aus Pädagogik, Bindungsforschung und Entwicklungspsychologie. Im Studio begrüße ich heute Benjamin Bleil. Er ist Theologe und ich bin Junita Horch. Und gemeinsam sprechen wir über das Thema Gericht, Strafe und Zorn Gottes, unser Gottesbild. Wir haben schon einige Folgen gemacht zum Thema Gottesbild, Strafe, was macht es pädagogisch mit Kindern? Und doch kommen immer wieder E-Mails und wirklich auch echte Fragen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und deswegen, Benjamin, freue ich mich, dass du heute da bist als Theologe.
Danke, dass ich da sein darf. Es ist auch für mich eine Freude, eine Ehre. Ich habe mir die Folgen auch angehört. Ab und zu höre ich rein. Nicht immer, das wäre eine Lüge, aber doch immer wieder gerne.
Okay. Ja, du machst nämlich auch Podcast. Dein Podcast heißt Gemeinsam Glauben. Ich habe ihn auch schon durchgehört. Ihr produziert auch immer wieder weiter, auch sehr wertvoll.
Danke. Also bin ich nicht alleine, sondern auch Kollegen, Freunde. Aber es macht sehr viel Spaß. Ich liebe Podcast.
Ja, ist ein cooles Format. Deshalb machen wir das auch. Und jetzt eben zum Thema nochmal Gottesbild. Das ist ja ein sehr großes Thema. Wir haben deshalb auch 3 Teile draus gemacht, mit jeweils einem unterschiedlichen Fokus. Und dieses Mal wirklich, wer ist Gott? Wie stelle ich mir Gott vor? Und was für Auswirkungen hat mein Gottesbild auch letztendlich auf meine Pädagogik, also auf die Erziehung meiner Kinder? Deswegen die erste Frage erstmal an dich. Was denkst du ist, anders. Wie hat sich dein Gottesbild verändert im Laufe der Zeit?
Also ich glaube, das Thema Gottesbild ist so ein fundamentales Thema, dass es Auswirkungen auf alles hat, wie ich das Leben sehe und wie ich in das Leben auch hineingehe. Ich kann bei mir persönlich gar nicht so eine 180-Grad-Kehrtwende feststellen, wo sich das Gottesbild so extrem an einem Punkt verändert hat. Aber vielleicht kurz Hintergrund von mir. Ich bin in einer christlich engagierten Familie aufgewachsen. Opa und auch Vater waren bzw. sind Pastoren und gleichzeitig sind es aber gerade die Frauen in meiner Familie gewesen, die ein positives Glaubens- und auch Gottesbild in mich auch hineingelegt haben, sodass ich gar nicht mehr feststellen kann, wie hat sich das verändert? Aber es hat sich definitiv verändert, weil auch ich wachse und reife. Aber wenn ich so daran denke, wie ich später erfahren habe, meine Uroma, die nicht mehr lebt, die hat für alle ihre Urenkel gebetet, auch als sie dement war. Dann war es halt nur noch mein Name, weil ich so der Erste war. Aber das hat mir sehr viel bedeutet. Meine beiden Omas, die manchmal so ihr Licht unter den Scheffel gestellt haben. Ich bin ein Dummchen, sagt meine Oma gerne. Stimmt nicht, die hat so viel Lebenserfahrung. Aber auch wenn ich an meine Mutter denke, also was Glauben, aber auch was Gottesbild ganz konkret bedeutet und dass da ganz viel Liebe, dass Gott Liebe ist, da drinne steckt, das habe ich von ihr und von meiner Familie auch mitbekommen, wo ich also für mich feststelle, ey, Jesus, Gott ist für mich ja wie ein Freund, ein Wegbegleiter. Natürlich ist Gott auch immer mehr, aber dieses Bild, das prägt mich, dass ich immer wieder sagen kann, okay, ganz egal, wo ich gerade im Leben stecke, gut zu wissen, dass jemand da an meiner Seite ist.
Und das haben eben deine Mama, deine Oma, dein Umfeld, die haben das ganz früh schon so geprägt, dieses Vertrauen, da ist jemand, der mich begleitet.
Ja.
Sind dann nachher Komponenten dazugekommen, die da irgendwie wichtig geworden sind?
Also natürlich auch durch ein Studium, Theologiestudium, durch Bibellesen, durch Reifen, würde ich einfach sagen, okay, für mich ist heute der rote Faden, wenn ich Bibel lese, 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und dass das einfach auch die Brille ist, mit der ich Bibel lese, mit der ich meinen Mitmenschen begegnen möchte, mit der ich aber auch in Beziehung mit Gott auch trete. Das ist für mich so jetzt, ich sag mal so der theologische Unterbau, wobei wahrscheinlich als erstes war so diese Beziehung, das Vermittelte über die Eltern, Großeltern.
Okay, Familie. Lass uns da mal ansetzen, weil du sagst, das erstes war über die Beziehung, also weil doch irgendwie die Beziehung oder die Art und Weise, wie wir die Eltern erleben, prägt ja irgendwie das Gottesbild. Hast du dann noch andere Beispiele, wo du sagst, okay, diese Bindungsbrille sorgt dafür, dass ich Gott nachher so und so sehe. Wenn ich bin, wenn ich meine Eltern so erfahre oder Umgang so erfahre, das projiziere ich dann auf Gott, weil irgendwo kommen ja unsere Gottesbilder her.
Ja. Ja, ich glaube, die werden ganz arg von deiner Ursprungsfamilie erst einmal geprägt. Und natürlich haben wir immer als Menschen die Möglichkeit, sie dann zu bearbeiten und auch, wenn es vielleicht auch negativ war, ins Positive zu verändern. Und gerade da, weil ich glaube, praktisch nah, weil ich Jesus als Freund auch meiner Eltern erlebt habe, würde ich behaupten, ey, ist das quasi so ein nächster Schritt oder übernächster Schritt gewesen, dass ich heute sage, das ist der rote Faden in der Bibel schlechthin. Gott ist die Liebe. Und immer da, wo Liebe gelebt wird, ist Gott da. Mhm. Andersherum gesagt, ich habe zum Beispiel nie ein Problem damit gehabt, Gott als Vater zu sehen. Ja, Gott ist Vater und er ist auch mehr, wenn du ein Scheidungskind bist, wenn der Vater abgehauen ist. Ich habe Freunde, die sagen, ey, mit Gott als Vater konnte ich nicht so viel anfangen. Und dann gibt es aber auch, Gott sei Dank, gute Bibeltexte, wo Gott auch so mütterliche Aspekte mit hat. So wie so eine Henne oder eine liebende Mutter, die sich um ihr Säugling kümmert. Ja.
Danke. Ja, weil diese Bindungsbrille, die wir dann irgendwie da doch aufsetzen, die sind wir uns ja letztendlich gar nicht bewusst. Hast du eine Idee, wie können wir uns denn dieser Brille bewusst werden? Weil wenn du sagst, Gott als Vater, ich habe keinen Vater erlebt, beziehungsweise mein Vater war irgendwie abwesend oder die Beziehung zu meinem Vater war eher schmerzhaft. Ja. Und dann ist Gott, der sich mir als Vater vorstellt. Das ist ja irgendwie so erstmal, nee, danke, ich will keinen Vater haben. Ja. Was mache ich mit solchen Dingen?
Gott sei Dank gibt es in der Bibel oder im Glauben auch immer so verschiedene Metaphern, Bilder, die uns angeboten werden. So ist Gott. Und dann finde ich den Satz sehr hilfreich. Und Gott ist noch mehr mit anzufügen. Also, dass ich mich nicht nur auf ein Bild versteife, weil es ist Realität. Wir lesen mit einer bestimmten Brille das Leben. Auch die Bibel, auch Glauben. Und da ist meistens unser biografischer Rucksack so mit drin, der Ballast, den wir manchmal bewusst, aber auch häufig unbewusst mit uns herumtragen. Und dann ist natürlich ein erster Schritt total hilfreich festzustellen, ja klar, ich bin geprägt von meiner Herkunftsfamilie. Ich bin geprägt davon, dass ich in einem Kriegsland aufgewachsen bin, etc. pp. Und wenn man dann das mal so erkannt hat, dann kann man, glaube ich, auch nochmal ganz bewusst ansetzen und sagen, okay, Gott ist für mich so, aber vielleicht auch noch mehr. Mhm. Und wo gibt es da Hinweise darauf, Bilder, die sich anbieten, die mir auch Halt geben, ganz konkret in meinem Alltag als Mensch, als Vater, als Mutter, als Kind meiner Eltern? Ja,
ja, du hast auch gesagt, ich werde letztendlich auch geprägt von dem, was mein Umfeld mir weitergegeben hat. Mhm. Und du auch sagst, okay, was ist, wenn ich Gewalt erlebt habe oder ein eher... ein strafendes Miteinander, ne? Wo Kinder wirklich auch im Namen Gottes gestraft werden. Was macht das mit meinem Gottesbild? Das ist ja schon so, dass dadurch die Annahme dessen, weil du beschreibst Gott gerade als jemand sehr liebevollen, ein treuer Begleiter. Und wenn jemand aufwächst und Gott als jemanden mehr erlebt hat, der guckt, dass alles richtig ist, dann passt das auch im späteren Verlauf so viel mehr zu dem Bild von, hey, pass auf, was du tust, pass auf, wie du lebst, weil ich habe das so erfahren. Und das wird ja irgendwie so normal, dieser Umgang, weil es mir so vertraut ist. Und deswegen ist Gott dann auch so. Und ich finde
Es ist ein Spagat,
weil es ist für mich ja so normal und deswegen stelle ich das eine vielleicht gar nicht auch als eine Frage, weil es vertraut ist.
Genau. Und ich glaube, das ist schon auch ein Spannungsmoment, auch wenn wir Bibel lesen, wo wir als Christen, Christinnen sagen, okay, darin können wir Gott kennenlernen. Die Bibel ist ja auch das Ergebnis von Menschen, die Gotteserfahrung gemacht haben, also auch ihre spezielle biografische Brille mitgebracht haben. Und deswegen ist es ein Segen, dass wir unterschiedliche Autoren auch haben zu unterschiedlichen Zeiten, die auch aus unterschiedlichen Perspektiven Gott erlebt und erfahren haben. Und das lässt sich gar nicht mehr so auseinanderzehren. Also wann immer wir Gott begegnen, bringen wir so ein Stück weit auch immer unsere eigenen Erfahrungen mit rein. Und ich glaube, dann ist es total hilfreich und auch erfrischend, miteinander ins Gespräch zu kommen und sagen, okay, ich erlebe Gott so, wie erlebst du Gott? Und wie liest du diesen Text mir lese ich diesen Text, weil ich glaube, gerade dann das Miteinander und der Austausch ist total wertvoll, um auch nochmal so an starren Bildern auch dran zu klopfen, aber auch vor allem vielleicht auch mal herauszufinden, was ist vielleicht negatives, schädigendes Bild. Weil das, was du gerade beschrieben hast, da spielt ja kulturelle Bildung auch, oder Prägung besser gesagt, eine große Rolle. Du hast Gott so und so an dem und dem Ort erlebt. Das heißt aber nicht, dass Gott so ist, sondern Leute haben ihn dir so gezeigt.
Ja, diese Differenzierung, ich finde die so spannend. Auch diese Frage von wie erlebst du Gott, wie erlebe ich Gott, weil wir reden nicht über Gott, über jemanden, der irgendwie weit über uns steht, und dass das so ein bisschen den Horizont erweitert. Ja. Wie stellt sich Gott denn selber vor?
Ja. Vielleicht noch ein Satz, der mir gerade noch so kommt. Du hast mich als Theologe vorgestellt, und wenn wir das Wort Theologie einfach mal versuchen zu übersetzen, dann kann man es auf der einen Seite übersetzen mit über Gott reden, also reden über Gott, aber auf der anderen Seite auch Gott redet. Und ich glaube, da in diesem Spannungsmoment bewegen wir uns immer so ein bisschen, dass wir uns gegenseitig erzählen wollen, du Gott ist aber so und so und du musst jetzt daran glauben. So wie ich glaube. Und ich empfinde das total angenehm, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die, ich nenne das jetzt mal so eine demütige Haltung, also eine mutige Haltung zu sagen, ich lese Bibel, ich lasse die Texte auf mich wirken und lasse mich aber auch von deinem Feedback mit beeinflussen. Ich höre dir zu und ich unterbuttere dich jetzt nicht sofort. Ja. Aber natürlich gibt es, wenn wir in die Bibel hineinschauen, Texte, die finde ich nicht ganz so wichtig sind, weil sie vielleicht einmal drin vorkommen, und es gibt Texte, die immer wieder genannt werden, wo sich auch die biblischen Autoren immer wieder aufeinander beziehen. Und einer der Texte, die ich auch erst nach meinem Theologiestudium kennengelernt habe, ist für mich ein Text, wo Gott sich selbst vorstellt, laut der Bibel, wo also Gott selber mit dem Mose, ein alter Typ, der damals gelebt hat, ins Gespräch gekommen ist, und Mose sagt, ey, du kennst mich beim Namen, ich möchte mal dich kennenlernen. Wer bist du? Und dann sagt Gott, okay, geh auf diesen Berg, stell dich in eine Felsspalte, denn als Mensch ist es zu krass, Gott live zu sehen, aber ich werde an dir vorübergehen und ich werde mich dir beschreiben. Und dann heißt es in 2. Mose 34, darf ich es vorlesen?
Ja,
gerne. Dann heißt es in 2. Mose 34, ab Vers 6, der Herr ging vor dem Angesicht von Mose vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, das ist so der Eigenname Gottes. Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und das kommt nicht sehr häufig in der Bibel vor, dass Gott sich selbst beschreibt. Und deswegen finde ich, ist das einer der Schlüsseltexte in der Bibel. Und da bin ich nicht alleine, sondern es ist der meistzitierte Text der Bibel. Also im ganzen Alten Testament gibt es keinen Text, der mindestens 25 Mal an anderer Stelle zitiert wird, aber auch immer wieder, wo so Worte rausgenommen werden und wo man merkt, ey, an anderer Stelle in den Psalmen und so weiter und so fort, in den Propheten, die Leute beziehen sich darauf, auch in einer schwierigen Situation klammern sie sich daran und sagen dann, Gott, ey, wo bist du? Du hast doch versprochen, du bist barmherzig, du bist gnädig, du bist langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue.
Ja, ich merke gerade, wenn du das so vorliest, das macht was mit mir, weil wenn sich jemand so vorstellt, das ist so, wow, ich kann ankommen. Also da ist irgendwie keine Gefahr, da ist jemand, der liebevoll auf mich zugeht, weil er all das verkörpert. Das ist so eine Botschaft fürs Herz, wenn Gott sich so mir gegenüber vorstellt. Und dann komme ich aber ins Struggeln. Kommt mich ins Struggle, weil Gott sich so vorstellt. Und dann lese ich aber in manchen Bibelstellen, wie in Psalm 6, 1-3. Da heißt es, Herr, du lässt mich deinen Zorn spüren. Ich flehe dich an, strafe mich nicht länger. Hab Erbarme mit mir. Herr, ich sieche dahin, heile mich, denn ich bin am Ende meiner Kraft. Und dann, also da komme ich nicht mehr klar, merke ich innerlich. Ja. Weil wenn Gott sich vorstellt als jemand, der barmherzig ist, langsam zum Zorn, gnädig, und dann lese ich an einer anderen Stelle, da sagt jemand, boah, lass mich nicht mehr bitte deinen Zorn spüren, lass endlich ab, hör auf damit, ich sterbe und du schaust einfach zu und tust nichts. Ich denke, stopp, das passt nicht zusammen. Also irgendwie diese Liebe und dann ist dieser Zorn. Also wenn ich mir vorstelle, jemand lässt seinen Zorn an mir aus, sodass ich darunter leide,
ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, dass wir uns erstmal so auf diesen Zorn mit drauf stürzen oder Wut, Zorn, wer sagt heute noch Zorn? Also so eine, so, wir sagen, das ist eine negative Emotion.
Ja.
Und erstmal überlesen wir dann, okay, gnädig, barmherzig, reich an Gnade und Wahrheit oder Treue. Also, okay, da sagt Gott, okay, eigentlich bin ich viel, viel mehr als nur das. Aber ja, ich bin es auch. Ich kann auch mal zornig werden. Vielleicht, das ist so meine Überlegung, fällt es uns im christlichen Kontext schwer, manche Emotionen auszuhalten. Es gibt so Emotionen, die sind erlaubt oder erlaubter und andere, das wollen wir auch gegenüber unseren Kindern gar nicht. Ja, du sollst jetzt hier nicht auf dem Boden rumliegen und schreien, weil du eine Milchschnitte haben möchtest, sondern du sollst schön brav sein, dass die anderen Leute im Gottesdienst sehen, ah ja, okay, das sind auch ganz ordentliche Eltern. Was für mich so eine Horizonterweiterung war, war über Zorn nachzudenken, dass Zorn gar nicht so verkehrt ist in der Beziehung. Dass Zorn eigentlich auch eine Ressource sein kann. Denn wenn meine Frau zornig auf mich ist und sie mir das auch mitteilt, dann weiß ich doch immerhin noch, ey, sie hat Interesse an meiner Beziehung oder an der Beziehung zwischen uns. Viel schlimmer fände ich es jetzt, wenn mein Gegenüber oder Gott jetzt sagt, ach, mach doch deinen Blödsinn alleine, ich habe keinen Bock mehr, du gehst mir sowas von auf den Keks und dann die Beziehung abbricht. Mhm. Also Zorn ist eigentlich der Ausdruck, okay, ich habe nach wie vor Interesse daran, aber hier laufen Dinge falsch. Die sind nicht ganz so, wie sie sein sollten. Und das ist ein guter Hinweis zu sagen, okay, lass uns mal in diese Beziehungen zu investieren. Aber noch einmal zu dem Text zurück. Jetzt sagt Gott, ey, ich bin aber langsam zum Zorn. Und dann haben wir manchmal so das Problem.
Okay, was heißt das denn, langsam zum Zorn?
Also ich finde das Hebräisch total lustig. Da heißt es, Gott hat eine lange Nase. Weil das so sehr bildliche Sprache ist. Wenn du eine lange Nase hast, vielleicht kennst du es aus Comics auch, wo dann so der Kopf rot wird, bevor man so richtig explodiert. Und so sagen wir das auch, in der Wut explodieren wir. Und da hat Gott eine lange Nase. Also wo wir Menschen, wo unsere menschliche Geduld am Ende ist, da geht Gottes Geduld noch weiter. Mhm. Weil sie geprägt ist von seiner Barmherzigkeit und von seiner Gnade. Und auch von dem Text, den du gerade so zitiert hast, dieser Psalm 6, da ist es jetzt nicht plötzlich so, dass Gott auf den David reagiert mit, was fällt dir ein, dass du so frech mit mir redest?
Ja, das ist halt so schnell das Bild dann da, ne? Dass Gott einfach jetzt wütend ist und die Kinder, oder David muss jetzt spüren, er muss merken, dass es jetzt zu weit ist und Gott zeigt ihm das jetzt. Er zeigt ihm diese Grenze und lässt ihn das auch spüren.
Ja.
Damit er weiß, hey, hier ist eine Grenze.
Ja, ja. Und das ist so die Herausforderung, wenn ich meine Emotionen auf Gott übertrage. Ich habe mal gedacht, bevor ich Vater geworden bin, ich wäre ein sehr geduldiger Mensch. Und dann wurde ich Vater und merke, dass meine Wut, meine Frustration häufig die Falschen trifft. Weil ich bin vielleicht über die Arbeit frustriert und dann kriegt es meine Familie zu spüren. Ich habe eine kürzere Zündschnur, als ich immer so dachte. Das trifft aber nicht auf Gott zu. Nur weil ich so bin, heißt das nicht, dass Gott so ist. Und da finde ich den Abraham Heschel total spannend, jüdischer, gelehrter Rabbi des letzten Jahrhunderts, vielleicht der Größte, der sagt, Zorn ist ein Bestandteil, ist eine Eigenschaft, ein Attribut Gottes, ist nie unbegründet. Er schreibt, hat ein dickes Buch über die Propheten geschrieben, des Alten Testamentes. Gottes Zorn ist nie unbegründet, aber während Gottes Zorn vergeht, bleibt Gottes Liebe bestehen. Und dann hilft mir das über so herausfordernde Texte hinweg, die ich nicht sofort auflösen möchte. Also wir können auch mal diese Spannung, finde ich, aushalten dürfen, weil es uns vielleicht ins Nachdenken, ins Grübeln, ins Miteinander austauschen bringt.
Ich merke, da wirkt gerade was nach, weil du sagst, der Zorn vergeht, aber die Liebe bleibt bestehen. Das hat ja unheimlich viel was mit so einer emotionalen Reife zu tun, dass ich auch mal Ärger, Wut aushalte und gleichzeitig weiß, ich bin sicher. Also, wenn du sagst, zwischen dir und deiner Frau, auch wenn deine Frau dich mal anpöpelt, hey, unsere Bindung ist sicher. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie mich als Mann nicht mehr mag. Oder wenn ich mal ärgerlich bin, weil mein Kind irgendwas macht und es einfach sagt, boah, das reicht mir jetzt. Ich bin jetzt echt wütend. Das ist Kind Und das ist die Kunst, glaube ich, dass das Kind weiß, hey, meine Mama und Papa, die lieben mich. Die sind gerade wütend, nur die lieben mich. Daran rüttelt nichts.
Ja. Und wenn ich so Bibel für mich lese, dann erlebe ich das so. Auch wie sich Gott mir gegenüber positioniert, dass ich diese Sicherheit habe und dass ich dann diese Sicherheit auch an meinen Mitmenschen, meine Frau, meine Kinder, auch mit weitergeben möchte. Auch wenn es mir in der Praxis ehrlicherweise nicht immer gelingt. Aber ich finde es so schön, vielleicht, ich zitiere den Abraham Heschel an dieser Stelle einfach mal wortwörtlich. Er sagt, die Propheten des Alten Testaments sprechen nie von einem zornigen Gott, als ob Zorn seine Veranlagung wäre. Selbst diejenigen, die sich mehr mit seinem Zorn als mit seiner Barmherzigkeit befassen, betonen ausdrücklich oder implizit den Gegensatz, sein Zorn vergeht, seine Liebe währt ewig. Und dann zitiert er Jeremia 31, Vers 3, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Und das ist diese Sicherheit, von der du gerade geredet hast. Wenn ich mich geliebt weiß von meiner Frau, dann ist sie der Mensch vor allen anderen auf dieser Welt, die mich richtig hart kritisieren darf. Und ich brauche das auch, weil manchmal, erst wenn sie zornig wird, merke ich, das war ihr wichtig. Und ich habe das nicht wahrgenommen, obwohl sie es mir dreimal gesagt hat und nochmals mehr. Das ist so meine menschliche Schwäche. Ja. Aber dann bedeutet Zorn nicht automatisch Beziehungsabbruch, sondern im Gegenteil Zugewandtheit.
Das gibt ja dem Ganzen einen ganz neuen Aspekt. Weil du sagst, Zorn bedeutet nicht Bindungsabbruch, sondern eigentlich vielmehr eine Zugewandtheit. Die Sache ist, dass diese Bindungssicherheit immer da ist, egal ob jemand zornig ist oder nicht. Ja. Also, dass wir verbunden sind, dass wir zusammengehören, egal was ist.
Ja.
Hast du vielleicht zum Schluss noch einen Tipp, wenn jemand sagt, boah, ich habe mal den Satz gelesen, wenn dein Gott dir immer ähnlicher wird, dann solltest du mal wieder in der Bibel lesen. Das ist das, was uns immer wieder auch vorgeworfen wird, dass wir vielleicht das ein oder andere drehen, damit es in die Bindungstheorie passt.
Ja.
Was kannst du da mitgeben?
Ich finde den Kontext von dem Bibeltext aus 2. Mose 34 total spannend, weil eigentlich ist die Bindung zwischen Gott und dem Volk Israel, die ist am Boden. Die Israeliten haben, Gott hat sie gerettet, laut der Geschichte, aus der Sklaverei hat er sie hinausgeführt und jetzt haben sie miteinander einen Vertrag, ein Bündnis abgeschlossen. Sie halten sich als Volk Gottes an die und die Sachen und Gott ist ihnen gegenüber treu und loyal. Und nächste Seite in der Geschichte ist, die bauen sich so ein goldenes Kalb und beten das an, tanzen drumherum. So, eigentlich ist das absoluter Bindungstiefpunkt. Und dann sagt Gott, ey, aber ich bin so. Ich bin so, dass ich über menschliches Verstehen hinaus loyal bin. Und da finde ich, macht es Mut, solche Texte oder auch die Bibel immer wieder im Kontext zu lesen und sie miteinander zu lesen und sich darüber auch auszutauschen. Ja? Auch über Gottesbilder auszutauschen, weil im christlichen Kontext, aber auch Weltbilder, wenn wir nicht christlich glauben, so wie du auf die Welt schaust, das gibst du an deine Kinder weiter. Und da immer wieder Momente zu finden und sagen, ey, das gibt mir Mut. Das ist so mein Mutmachmoment, dass ich meinen Kindern auch eine gewisse Positivität mitgeben kann. Und dann empfinde ich das nicht als ein Zurechtbiegen, sondern ein mit offenen Augen durchs Leben laufen und denken, ey, wie kann ich auch diese uralten Texte aus der Bibel ins Hier und Jetzt übertragen, obwohl mindestens 2000 Jahre Kulturgeschichte dazwischen stecken. Ja.
Und das ist herausfordernd und das ist ein Thema, wo wir dranbleiben dürfen, wo es ehrliche Fragen braucht, auch warum denke ich so, was bringe ich mit, was ist meine Geschichte, wie begegnet Gott mir, aber auch den Raum zu schaffen für, hey, wie begegnet Gott eigentlich dir? Ich glaube, Gottes Liebe, das ist die Basis, darauf bauen wir, das gibt uns absolute Sicherheit. Danke für all diese wertvollen Gedanken zu diesem Thema. Ja, das war wieder eine Folge von Inbindung, in Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf dem Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir, denn da geht es mit Benjamin eben weiter zum Thema Gerichtsstrafe und Zorn Gottes, schwierige Bibelstellen. Bis dann.